Mir ist es jetzt aufgefallen, ich saß zum ersten Mal auf so einer Bruderbank, also vorne, Brüderbank, ja? Es ist doch die Brüderbank hier vorne, ne? Ja, aber nur kurz die Freude, ich glaube, das waren nur 2 Minuten gerade. Einen schönen Abend allen. Man hat schon das Gefühl, dass es die Nacht ist, oder? Ja, und ich habe noch sehr das Gefühl, dass wir sehr wenige sind, weil man muss immer weit gucken, damit man jemanden sieht. Aber das ist in Ordnung, damit kommen wir klar. Wir haben eine neue Technik hier, also ihr hört das, ja? Und vielleicht kriege ich auch was mit, wenn ihr was sagt. Vielleicht gibt es dafür auch Technik. So, ich sortiere erstmal meine Zettel hier. Ja. Wisst ihr, worum es heute geht? Psalm, welchem Psalm? Da weiß man gleich, wer letztes Mal dabei war, ne? Das war interessant. Die einen trauen sich einfach nur nicht. Psalm 2 haben wir heute und wir wollen darüber reden. Aber bevor wir darüber reden, möchte ich zum Gebet einladen. Herr, wir möchten dir danken, dass du heute abends unter uns bist. Uns geht's gut, es ist warm, gemütlich, hell und wir dürfen uns austauschen über dein Wort. Wir möchten bitten, dass du uns Weisheit schenkst und auch zu uns sprichst. Amen. Psalm 2, also wir fangen noch gleich an. Man geht davon aus, dass dieser Psalm bei der Krönung der Könige Judas vorgetragen wurde. Als Könige gekrönt wurden, da wurde dieser Psalm ganz öffentlich zeremoniell vorgelesen oder vorgetragen, vielleicht auch gesungen. Und ich möchte dann diesen Psalm einmal vorlesen. Ihr könnt mitlesen oder einfach Augen schließen, zuhören. Warum toben die Heiden und reden die Völker vergeblich? Die Könige der Erde stehen zusammen und die Fürsten verabreden sich wieder den Herrn und wieder seinen Gesalbten. Wir wollen ihre Bande zerreißen und ihre Fessel von uns werfen. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet ihrer. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berge. Ich will erzählen vom Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Heische von mir, so will ich dir die Nationen zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dienet dem Herrn mit Furcht und Frohlocken mit Zittern. Küsset den Sohn, dass er nicht zürne und ihr nicht umkommt auf dem Wege. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Was fällt euch auf? Es wird so ein Psalm gelesen zu einer Krönung. Ich würde sagen, ein wenig übertrieben, oder? So ein David wird gekrönt. Dann kommt König als Sohn, der alle Völker der Erde zum Eigentum bekommt. Also hat David wohl geträumt und alle anderen Könige zerschmeißt. Alle Könige beraten sich, um sich von ihm zu befreien. Ja bitte, seien wir mal ehrlich, die Könige von Juda, die hatten nie so viel zu sagen. Also politisch hatten die nicht so viel Macht. Eher andersrum. Die waren oft Spielball der großen Mächte und oft musste Juda Tribut an andere zahlen oder in die Gefangenschaft gehen oder wenigstens dafür sorgen, dass die Mauern gebaut werden, dass sie überhaupt einigermaßen überleben können. Das war die Realität. Und gerade besonders, als die Juda und Süd- und Nordreich sich getrennt haben, da war nicht so viel mit dieser Macht, wo die anderen zitterten und sich verteidigen mussten. Was sollen diese gewagten Worte? Tatsächlich war das schon so, dass David viel Widerstand erlebte bei seiner Krönung, bei seiner Königwerdung davor und während. Er musste immer kämpfen. Die Geschichte der Krönung Davids ist auch tatsächlich Gegenstand an diesem Psalm. Aber hier geht David sehr schnell am Anfang des Psalms schon über sich hinaus. Man könnte denken, wow, jetzt übertreibt er mal langsam, ne? Das ist aber ein anderes Zeichen. Da wird aus einem geschichtlichen, einem leiblichen David ein prophetischer David. Da tritt auf einmal nicht einfach nur der David aus Fleisch und Blut, sondern ja, ein prophetischer. David bekam ja sein Königtum für ewig, aber wir wissen doch, dass David nicht ewig lebt. Er ist schon lange nicht mehr da. Also muss da was anderes sein. Im Vers 7. Ich will erzählen vom Ratschluss des Herrn oder mit anderer Übersetzung. Der König verkündigt den Beschluss des Herrn. Also da ist etwas, was er bekommt und jetzt weiter sagt. Also eine prophetische Rede, die wir hier vorfinden. Später haben das auch die Juden verstanden. Die haben das nicht mehr vorgelesen oder vorgetragen zur Krönung, sondern die haben es vorgetragen als Erwartung des Messias, Ankündigung des Messias. Die wussten, hier ist ein Messias angesagt, den wollen wir haben. Und die haben zu diesem Anlass dann gelesen. Interessant, wie dieser Psalm aufgebaut ist. Wir haben da 12 Verse. Es sieht so aus, dass es aus 4 Strophen besteht, und zwar 1. bis 3. Vers, gerade das, was wir da ja, bis zum Wort werfen. Ja? Da toben die Völker. Dann 4 bis 6, der Herr im Himmel lacht über sie. 7 bis 9, der Sohn verkündigt göttlichen Beschluss. Und 10 bis 12, da wird den Königen freundlich angeraten, sich mit dem Gesalbten des Herrn in Gehorsam zu unterwerfen. Und so ist dieser Psalm aufgebaut, bevor wir jetzt ja, so einigermaßen Vers für Vers vorlesen, um den Psalm kennenzulernen. 1 bis 3, also Toben der Völker, überschreiben wir mal so diese Strophe. Die Sinnen Eitles heißt in einer Übersetzung. Was bedeutet das? Es gab so einen Diokletian, das war auch ja, ein Römer, der sich viel eingebildet hat. Er hat zum Beispiel, er hat auch viel getan gegen Christen natürlich. Später war er so überzeugt und er hat eine Denkmünze geprägt. Und ich habe gehört, die gibt es noch. Wahrscheinlich hat man sowas ausgegraben. Mit der Inschrift, weil der Name der Christen ausgelöscht ist. Da müssten wir jetzt heute lächeln, ne? Kennt jemand Diokletian? Keiner, ne? Wer hat in der Welt das Wort Christen noch nicht gehört? Das werden wohl seltene sein, ne? Er war aber davon überzeugt. In Spanien wurden 2 Gedenksäulen errichtet, auf denen geschrieben war, den Kaisern Diokletian mit dem Beinamen des Jupiter und Maximilian mit dem Beinamen Herkules und so weiter, der Mehrer des Reichs errichtet, weil sie das römische Reich im Osten und Westen erweitert, und jetzt kommt's, und den Namen der Christen, welche den Staat zugrunde richteten, ausgetilgt haben. Also die Christen sind ausgetilgt. Wer sind wir dann, ne? Pharao bildete sich auch was ein, durch Ertränken der Jungs. Wir kennen ja die Geschichte von Pharao, als er alle jüdischen, die mussten ja umgebracht werden, nicht ertränkt. Die Kinder, die Jungs mussten umgebracht werden, um Israel zu vernichten, schwach zu machen, vernichten. Ja, interessant, was da passierte. Zu derselben Zeit angelt seine Tochter aus dem Fluss den Mose. Ja, Retter des Israels wird gerettet. Und der Pharao wollte eigentlich den vernichten. Und die bringt ihn dahin, wo er am besten noch erzogen wird, bekommt super Bildung und am Ende rettet er Israel. Was für eine Ironie. Hier kommt die Bedeutung des Wortes Eitel, was wir hier vorfinden, ziemlich zum Tragen, kommt zur Geltung. Eitel heißt innerlich leer. Also viel um nichts da drin. Ja? Ihre Pläne sind eitel. Da ist viel Gerede, aber da ist kein Grund. Nicht nur, weil es kein vernünftiger Grund da ist, sondern auch, weil sie einfach nur umsonst da sind, diese Pläne. Die bemühen sich einfach nur umsonst. Und hier geht es darum, die Völker toben und reden vergeblich. Sie reden eitles. Könige der Erde. Wer sind das? Die Könige der Erde. wer lehnt sich denn hier auf? Das sind nicht also Normalverbraucher wie wir so mal, die nichts zu sagen haben, sondern die Könige, die beraten. Höchste Repräsentanten. Und interessant, wenn Könige sich beraten, wenn heute Präsidenten sich treffen und Kanzler und was weiß ich sonst noch wer, wo beraten die? Die haben solche Gipfel, Kongresse und so weiter. Ne? Reden gemeinsam und wollen gemeinsam handeln. Wenn die das vorhaben, dann muss etwas Großes sein, oder? Die treffen sich nicht wegen Kleinigkeiten, die es nicht gibt oder die nicht so wichtig sind. Nach den Anschlägen in Paris sind sogar Frankreich und Russland bereit, an einem Strang zu ziehen, auch wenn es gerade nur erstmal Bombenwerfen ist. Ne? Gestern sagte sogar Obama, Russland ist ein konstruktiver Partner. Wann haben wir das gehört in der letzten Zeit übereinander? Also es ist ein gutes Zeichen dafür, wenn die Sache wichtig wird, dann sind alle anderen nicht mehr so wichtig und dann redet man miteinander. Es gibt wohl einen gemeinsamen Feind. Und wenn es den gibt, dann sind die alten Feinde auf einmal auch fast Freunde. Es sind Zeichen dafür, dass man zusammen eingesteht mit diesen Aktionen, dass Könige miteinander reden, sind Zeichen dafür, dass die Sache gar nicht so klein ist. Die gestehen damit ein, der Feind ist mächtig. Ja, in unserer politischen Lage und Terrorlage ist der Feind erklärt, das ist Terror. In diesem ersten Vers oder im zweiten ist der Feind Gott selbst. Anscheinend wissen die Völker in unserem Vers oder die Könige, dass hier der Feind, also Gott selbst, ein ganz mächtiger ist. Da müssen wir uns schon alle zusammen vereinen, ansonsten kommen wir da nicht an. Die verschwören sich gegen den Gesalbten des Herrn in diesem Vers. Und die beratschlagen miteinander, lesen wir. Wie ist es in dieser Übersetzung? Verabreden sich gegen den Herrn. Beraten heißt es in verschiedenen Übersetzungen, die beratschlagen. Interessant, die reagieren nicht spontan. Es ist einfach nur zu wichtig, um spontan zu reagieren. Die müssen viel überlegen, keine spontane Reaktion, tiefer Hass und der muss überlegt sein. Der muss auch anderen verkauft werden können, damit die anderen auch mitmachen. Alle Eventualitäten werden erstmal abgewogen, bevor gehandelt wird. Was haben die eigentlich vor? Ich lese dann am besten in dieser Übersetzung, damit wir, lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fessel von uns werfen. Spätestens hier bestätigt sich, dass hier nicht um David ging, nicht um seine Herrschaft. Ja? Die Könige damals, die waren nicht unter der Herrschaft Israels alle Könige der Erde. Da gab es schon mächtigere. Interessante Feststellung, ne? Der Welthöchsten. Sie gaben zu oder sie geben zu, dass der Messias die Herrschaft hat. Warum sonst sollte man sich von irgendwelchen Fesseln befreien, wenn man noch nicht in den Fesseln ist? Also die geben damit eigentlich zu, der Herr hat das Sagen, er hat die Herrschaft. Nur, dass sie mir nicht gefällt und ich möchte mich von ihr befreien. Mal kurz vielleicht ein Exkurs. Also die Gebote und Richtlinien Gottes, die sind wirklich Fesseln für Nichtchristen. Die sind unerträglich. Gefängnis. Für Christen gilt das, was Jesus sagt, mein Joch ist sanft. Ja? Vielleicht ist es auch eine Prüfung für uns. Wenn jemand das sagen kann, das, was Gott von mir erwartet, das, was Gott will, ist es für mich so eine Belastung, dass ich am liebsten die Ketten abwerfen würde? Oder ich will auch nicht anders. Was auch nicht heißt, dass ich ein einfaches Leben habe. Das heißt es noch nicht. Dieser Vers zeigt einfach, wie hoch die Selbstüberschätzung der Mächtigen dieser Welt ist. Wenn wir wollen, dann befreien wir uns. Gemeinsam sind wir stark, wir müssen nur gut beratschlagen. Dann, ja, so wie Simson. Er sagt, ja, bitteschön, ne? Und dann einfach mal auseinanderreißen, die Fesseln zerreißen. Die haben sich das wirklich eingebildet. Und wir reden jetzt über die Zukunft, über unsere Zeit vielleicht. Das ist keine Einbildung mehr. Man glaubt selber daran, dass man so mächtig ist. Wir haben die Geschicke der Welt und der Zeit in der Hand. müssen nur gut beratschlagen, müssen nur gut überlegen. Dazu hat Gott nur eine Reaktion übrig und das kommt in der zweiten Strophe. Wir haben jetzt die erste Strophe sozusagen. In der zweiten Strophe kommt auf einmal die Reaktion und die lesen wir jetzt. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Das ist eine interessante Reaktion, ja? Vielleicht noch weiter. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Das ist die Reaktion Gottes. Und jetzt mal die Frage an euch. Wie empfindet ihr solche Reaktionen oder solche Emotionen Gottes? Lacht, spottet. Wie hört sich das an? Gott, der lacht, spottet, zornig und wütend ist. Ja? Sind uns diese Worte nicht fremd in Bezug auf Gott? Oder gebraucht ihr die manchmal? Gott spottet? Hat jemand schon so in dieser Kombination gebraucht im Alltag? Oder nicht so, ne? Also so kennen wir Gott gar nicht. Gott ist anders, als du denkst, heißt es in einem Lied. Kennt jemand dieses Lied? Gott ist anders, als du denkst, ja? Ja, der ist anders. Keiner kann direkt sagen, wie genau. Interessant ist nur, dass zu verschiedenen Zeiten Gott anders unterschiedlich gesehen wurde. Wenn wir dann in die Geschichte schauen, in einer Zeit war er der Böse, in der anderen war er der Beschützer vielleicht, weil man das da brauchte. Also man hat Gott ein bisschen immer unterschiedlich gesehen, vielleicht auch an sich angepasst, das Bild eher angepasst, wie man selber hätte. In unserer Zeit ist Gott oft so ein liebes Kuscheltier, ja, so Glücksbringer und Sündenbock, wenn was schief geht. Ansonsten soll er sich gefälligst heraushalten. Wir kriegen das selber beraten. Er ist nicht mal wert, von den Wissenschaftlern zum Beispiel erwähnt zu werden oder als eine der Möglichkeiten mal mit einbezogen zu werden. Er ist ein paar Stufen tiefer von unserem Denken. Also das ist Gott heutzutage. Ja? Den finden wir auch in der Zeitung manchmal, aber wann? Zum Beispiel, wenn es heißt, wo bist du Gott, ja, wenn man dich braucht, wenn eine Katastrophe kommt. Dass Gott thront, ist heute kaum einem bewusst. Und wenn wir uns Christen fragen, auch uns manchmal nicht so sehr. Es thront. Dass er eine Meinung hat, die er auch vertritt, ist auch nicht ganz geläufig. Ja? Unabhängig davon, ob ich damit einverstanden bin und nachvollziehen kann. Dass Gott mit der Faust auf den Tisch haut, könnt ihr euch das vorstellen? Er haut einfach mit der Faust auf den Tisch. Weil er sagt, nein, so und nicht anders. Nein, nicht doch. Gott, sowas, nein, der ist doch lieb. Er ist Gott der Liebe. Doch, Gott lacht, Gott spottet. So steht es in der Bibel. Das ist unser Gott. Und sein spöttisches Lachen offenbart eigentlich nur die Dummheit und die Sinnlosigkeit dieser Könige. Ja? Kennt ihr diese Spotten? Was erzählen die da? Was haben die da für Ideen? Was bilden die sich ein? Man könnte denken, die Welt ist gegen den Messias vereint. Und was macht Gott? Er sieht es nicht mal für nötig, aufzustehen. Er sitzt auf dem Thron, muss nicht mal seine Hand erheben. Er lachte auch, als dieser Diokletian, von dem wir davor gehört haben, die Münze prägte. Christen sind ausgelöscht. Musste er nicht darüber lachen? Oder heute? Heute kennt kaum jemand den Diokletian. Oder er lachte, als sein Diener Mose aus dem Fluss gefischt wurde. Da musste er doch lachen. Das ist doch Ironie. Wir müssen vertrieben werden und der Retter wird von der Tochter des Pharaos gerettet. Er weiß einfach, wie wirkungslos und dumm eigentlich das ist, was die Menschen sich ausdenken, wenn sie sich gegen ihn auflehnen. In seinen Augen ist seine Dummheit. Aber das Lachen Gottes ist auch etwas Furchtbares, weil es dem Zorn vorangeht. Das heißt, danach kommt der Zorn. Danach kommt er und da passiert was. Interessant, was passiert. Gott redet. Es steht einfach nur, er redet. Steht es da? So. Ja, genau. Dann wird er zu ihnen reden. Also man hätte jetzt was anderes erwartet. Er fängt an zu reden. Die mobilisieren die hellsten Köpfe, die es gibt, und schmieden Pläne, starke Parolen und fühlen sich unschlagbar. Und Gott, nicht mal die Hand erhoben, er redet. Wozu denn auch? Er brauchte Worte, um die Welt zu erschaffen? Er brauchte Hände, um die Welt zu erschaffen? Er brauchte nur Worte. Warum? Er hat sogar mit den Worten Stürme gestillt. Warum braucht er jetzt auf einmal Hände? Er muss nicht in den Krieg ziehen. Diese Könige, diese Schachfiguren sind für ihn lächerlich. Das, was sich da ausklügeln. Er würdigt seine Widersacher nicht mal mit einer Antwort. Geht er auf ihre Sache ein? Versucht er denen was zu beweisen? Nicht mal das. Er tut so, als ob es ihn gar nicht berührt, was sie da gerade erzählen. Und schon fast trotzig kommt seine Aussage, die jetzt kommt. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Also das finde ich interessant, wenn wir das so überlegen, wie das passiert. Die sind am Klügeln und Gott guckt. Übrigens, was ich euch sagen wollte, ich habe meinen König eingesetzt. Ne? Also ihr könnt überlegen, was ihr da für später so plant. Aber bevor ihr überhaupt anfangt, überlegt, ob es sich lohnt, weil der König ist schon eingesetzt. Den braucht ihr gar nicht zu stören, damit er eingesetzt wird. Er ist schon eingesetzt. Das, was ihr da redet, das hat ja keinen Sinn. Die Großen haben ihre Gipfel und Weltkongresse und er hat schon alles entschieden. Die Entscheidung bei denen steht wahrscheinlich noch bevor, aber die spielt keine Rolle. Das ist Souveränität und deswegen lacht Gott. Ich habe meinen König auf dem Zion, meinem heiligen Berg, eingesetzt, sagt er. Ich habe schon gemacht, sagt er damit. Also ihr könnt überlegen, was ihr wollt. Ich denke an uns, Geschwister, alle Christen. Das, was wir sehen, ist eigentlich in den meisten Fällen Beratung der Großen dieser Welt, ja? Und wenn man es beobachtet, bekommt man Angst, oder? Was da alles so passiert, politisch, diese Großen, wo wir denken, wenn die das sagen, dann werden die es auch bewegen. Also das müssen wir ein bisschen mitverfolgen. Und da ist wenig Ermutigendes, ja? Wir bekommen ja nur, was uns die Medien sagen, über verschiedene Gipfel und Gesetze und Ministerien, EU, NATO und UNO und so weiter, alles was wir. Wo soll es dann noch hingehen, fragen wir uns. Da kommt man schon der Gedanke, ob er überhaupt am Handeln ist. Hat er seine Hand noch im Spiel oder nicht? Mal die Frage an euch. Was denkt ihr? Hat er seine Hand im Spiel? Könnt so zeigen? Oder ja, nein? Ja? Ich würde sagen nein. Er braucht seine Hände nicht mal, er hat seine Worte und die reichen ihm erstmal. Aber ich weiß, was ihr meint mit diesem Ja. Er braucht nicht mal die Hände, das sehen wir. Er sagt ein Wort. Also wir brauchen uns da nicht zurückzuziehen und verzweifeln, wenn wir das, was wir sehen, ist das, was die Könige auf der Erde machen. Wir sehen Gott im Himmel nicht in unserer Sphäre, ja. Aber es ist gut zu wissen, was er gerade macht auf dem Thron, oder? Wenn etwas geschieht, wo wir denken, das ist die Gefahr für uns, für die christliche Welt, für die Welt überhaupt. Hallo, da gibt es einen, den wir nicht sehen. Wisst ihr, was er jetzt macht? Er lacht nur darüber. Aber er hat schon was beschlossen und das ist für uns nur ermutigend. Wir warten täglich, dass er eingreift, aber seine Zeit ist anders bemessen als unsere. Und das ist gut so. Dass es nicht so ist wie wir. Wir würden es schon früher vollbringen, ja? Aber wie viele von uns hier oder überhaupt wie viele Menschen verdanken genau Gottes Geduld, dass sie überhaupt Errettung empfangen? Gerade der Geduld Gottes verdanken wir was. Und das ist nichts anderes als weitere Geduld, die wir erleben, wenn die Könige beraten und Gott immer noch nicht sein Zepter rausgeholt hat. Auch wenn uns vieles schreckt, der Trost ist, dass Gott immer noch der Herrscher auf dem Thron ist. Und denken wir bitte daran, wenn uns irgendeine Nachricht wieder schockiert. Es gibt keine Herrscher hier, die das letzte Wort haben. Also in der ersten Strophe ging es um die Gottlosen, was sie gemacht haben. In der zweiten haben wir so einen Blick darauf, was Gott in der Zeit auf dem Thron macht und reagiert. So, und in der dritten übernimmt auf einmal der Gesalbte, dieser König, das Wort selber. Und dann sagt er, ich sage das, was Gott mir sagt, der Herr, ne? Ich habe meinen König eingesetzt. Du bist mein Sohn, sagt er. Also wer überhaupt jemand die Bibel ernst nimmt, dann muss er einfach nur dazu stehen, dass Gott, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und dann kommt, heute habe ich dich gezeugt. Und dann haben wir manchmal ein Problem damit, oder nicht manchmal, nicht nur wir, das zu verstehen. Ja, Sohn, ewig da oder doch gezeugt, das heißt doch nicht von Anfang an, ja. Da kommen wir auf einmal mit unserem Gehirn nicht mehr weiter. Jetzt müssen wir entweder Gottes Gehirn einschneiden oder zugeben, dass unser zu klein ist. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Und ich hoffe, wir entscheiden uns fürs Richtige. Ich habe mal rausgelesen, Spurgeon sagte was dazu. Der Streit über die ewige Zeugung ist vielmehr eine vermessene Neugier als ehrfurchtsvoller Glaube. Also das ist nicht unbedingt für den Glauben wichtig, sondern nur Neugier. Es ist ein Versuch, da zu erklären, wo man viel besser täte, anzubeten. Diese Streitfrage ist eine der unfruchtbarsten, welche je die Federn der Theologen beschäftigt hat. Also würde ich sagen, dann diskutieren wir darüber auch nicht lange. Wir nehmen es so an, Jesus ist Gottes Sohn. Wollte Gott uns mehr wissen lassen, würde er es uns offenbaren, hat er nicht, also wahrscheinlich müsste es uns ausreichen. Okay? Können wir damit leben? Er bitte von mir, sagt er. Erhasche oder wie heißt es in dieser Übersetzung? Genau, er bitte von mir, so will ich dir geben. Und dann sagt er, was er geben wird. Es war so Brauch unter mächtigen Königen, ja, und es zeugte von der großen Macht der Könige, wenn sie sowas angeboten haben. Er bitte von mir. Damit haben die gezeigt, weißt du, wer ich bin? Also du kannst fragen, was du willst. Ich kann dir alles geben. Das ist sozusagen Machterweis. Und das wäre peinlich und Blamage, wenn der König das nicht geben würde, wenn es gefragt wird. Kennt ihr ein paar Beispiele? Zum Beispiel Esther. Also demjenigen, dem der König eine Gunst erweisen möchte, bietet er an. Bitte, was du willst. Oder Herodes, er musste den Johannes köpfen, weil er das angeboten hat. Was willst du haben? Und die wollte den Kopf haben. Er war traurig, aber hat es gegeben. Und das galt damals so gut wie sicher. Wenn der König sagt, er bitte was, und jemand hat dann gebeten, das war schon klar, der bekommt es. Ansonsten eine Blamage für den König. Der Gesalbte sagt damit, ich hab's. Ich habe die Vollmacht, ich habe den Stempel hier und wofür? Ihr seid mein Erbe, ihr Feinde, ihr seid mein Erbe. Das heißt, ihr gehört mir, mein Eigentum, ihr seid mir ausgeliefert. Egal, was ihr da beratschlagt, die ganze Erde gehört mir, nicht nur ihr. Auch das, was ihr denkt zu besitzen, das gehört alles mir. Da spricht der Gesalbte. Wie Töpfe werden die Feinde zerschlagen, ne? Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Zerschmettern, zerschmeißen, das sind Worte, die alles andere sind als lieb. Was sich nicht beugen will, muss brechen. Ja? Oder sogar zerschmeißen. Und was zerbrochen und zerschmissen wird, kann nicht wiederhergestellt werden. Also wenn es soweit kommt, dann gibt es kein Zurück mehr. Man hat so das Gefühl hier, dass Gott mit seinem Zorn den Höhepunkt erreicht. Was kommt jetzt? Jetzt gibt es nur noch diesen Zepter. So, König, ihr habt genug gesprochen, das reicht mir jetzt. Wie sieht es bei uns Menschen aus an dieser Situation? Wenn wir an den Punkt gelangen, wo wir sagen, es reicht, also Zorn ist sozusagen auf dem höchsten Punkt. Wie geht's euch? Ich weiß nicht, ich glaube, die meisten geht so ähnlich, wie ich das auch mal empfinde. Wenn wir in Wut verfallen, dann sind wir nicht zu bremsen, nicht zu stoppen. Ja, es ist so ein Mechanik in uns drin, die wird irgendwann mal selbstständig. Kennt ihr das? Die meisten oder die viele oder die meisten vielleicht Taten, die die Menschen bereuen, die kommen ja dadurch. Wie konnte ich das nur? Oder wie konnte der? Von ihm habe ich es nie erwartet. Da geschehen Dinge, die man keinem zutraut. Wieso? Weil wir keine Kontrolle haben. Je weiter wir in Zorn geraten, desto unkontrollierbarer sind wir. Und da unterscheiden wir uns von Gott. Auch er wird zornig. Für Menschen Zorn endet selten gut, weil wir damit nicht umgehen können. Zorn an sich ist ja auch nicht sofort Sünde, aber wir sind dazu aufgerufen, im Zorn nicht zu sündigen. Sehr schwierig. Und Gott kriegt das hin. Das ist der Unterschied. Er verliert nicht die Kontrolle. Sein Zorn entwickelt sich ganz anders. Und hier der Beweis dafür. Jetzt kommen wir zu der vierten Strophe. Die letzte und ab dem Vers 10. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige. Szenenwechsel. Wir haben jetzt wieder nicht den Gesalbten, der redet. Die Gänsefüßchen sind zu Ende. Jetzt spricht wieder der Prophet, David in dem Sinne. Ja. Und er sagt so, jetzt ist klar, was da eigentlich passiert, was im Himmel passiert. Was der Gesalbte zu sagen hat, hat er gesagt. Und jetzt, Leute, ihr Könige, vielleicht auch alle anderen, jetzt habe ich einen Rat. Keine Schadenfreude, keine Ausweglosigkeit, Leute, oder so nach dem Motto, ja, habt ihr genug geplant? Lasst euch warnen, kommt jetzt. Ja? Lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Warnen? Die haben doch genug angestellt. Das ist wieder typisch Gott. Solange die letzte Stunde nicht geschlagen hat, lässt er seine Gnadentür immer noch offen. Eine Warnung hat doch immer damit zu tun, dass es eine Chance gibt, oder? Wozu dann warnen? Also mich hat heute keiner gewarnt. Ich musste Strafe zahlen unterwegs. Hätte mich jemand gewarnt, dann hätte ich noch eine Chance. Also eine Warnung hat immer mit einer Chance zu tun. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Also wenn man merkt, wie sich das alles aufgebauscht hat, ja, und auf einmal, lasst euch warnen. Das ist schon wieder, ja, also so ein Schritt zurück. Dient dem Herrn mit Furcht. Dann später heißt es noch, küsst den Sohn. Ohne Demut gibt es keine Chance. Diejenigen, die lachen, sagen hier, Ketten ab und so. Auf einmal müssen die den Sohn küssen. Also das ist ja schon Demut. Ohne Demut gibt es keine Chance. Nur komplette Umkehr kann Gericht abwehren. Also hier ist eine komplette, völlige Unterwerfung nötig, die hier gefragt ist. Aber es gibt die Chance. Leicht kann sein Zorn entbrennen. Genau. Es gibt Übersetzungen, die auch sagen, bald wird sein Zorn entbrennen. Das heißt bald, also es kann schnell passieren. Riskiert nicht und spielt nicht mit dem Feuer. Ich denke mal, aber zum Schluss heißt es, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Und das ist wieder, ja, schöner Schluss, ne? So ein Aufwühlen, dann tut dieser Vers gut, oder? Sag mal, tut dieser Vers gut? Wohl allen, die auf ihn vertrauen. Tut das gut? Ja. Glaub mir, dass dieser Vers denjenigen, die ihm nicht vertrauen, der schlimmste Vers ist, oder? Müsste es eigentlich. Wer ihm nicht vertraut, das muss der letzte Schlag sein. Für die, die vertraut, ist es so eine Erleichterung zum Schluss. Ich sehe hier gerade keine Uhr. Gibt es noch nicht, ne? Da darf ich einmal Handy an der Kanzel rausholen. Ich will gleich. Jetzt weiß ich auch, wie spät es ist. Ich wollte nur zum Schluss zusammenfassen, beziehungsweise auf uns ein wenig anwenden. Was hat das mit uns zu tun, Bezug auf unsere Zeit? Wir leben in einer Zeit, wo die Könige beraten. Immer weniger wird zum Schutz der verfolgten Christen getan. Ja? Ein Angriff auf Demokratie ist die schlimmste Sünde. Und das ist schon wert, ein NATO-Bündnis zum Beispiel oder eine uneingeschränkte Solidarität zur Sprache zu bringen. Ja? Für die 100 Millionen Christen zurzeit Hat jemand schon gehört, dass jemand uneingeschränkte Solidarität ausgesprochen hat? Wisst ihr, wie viele Christen getötet wurden, seitdem wir hier sitzen? Ungefähr 7. Seitdem wir hier nur sitzen gerade. Ich verrechne mich gerade nach der Statistik. Übrigens, das ist vor 2 Jahren. Wir wissen, dass in den letzten 2 Jahren so einiges geschehen ist. 4, 5 mindestens. Uneingeschränkte Solidarität, Fehlanzeige. Es wird eher sogar verharmlost. Und ich habe meinen Bericht in der Zeitung Die Welt, das ist eine große Zeitung, ja, gelesen, die berichtete mit einem Titel: Alle 5 Minuten wird ein Christ getötet. Übrigens 2012. Und wir wissen, was jetzt passiert. Von der Verfolgung von 100 Millionen Christen in vielen islamischen Staaten spricht kein Mensch. Ich zitiere hier nur, ne? Erschreckende Gleichgültigkeit in deutschen Medien. Man könnte in den Medien hierzulande natürlich auch all diese Angelegenheiten einmal näher beleuchten. Allerdings, das wäre absehbar, fänden sich auch da genügend Gründe bei willigen Medien, die Schuld auch dafür bei den Christen zu suchen. Das ist ein bisschen ein langer Satz, ja? Kurz gesagt, also wenn man die Christen selbst als Schuldige darstellen könnte bei der Christenverfolgung, dann hätten wir in den Medien auch was lesen können über Christenverfolgung. Es gibt dafür auch ein paar Beweise. Nehmen wir die Bibelschüler, die in Jemen getötet wurden, ja? Man hat ja dargestellt, dass sie selber schuld sind, oder? Und aus dem Grund haben wir auch sehr viel davon lesen können. Hätte man das nicht sagen können, die sind selber schuld, hätten wir das nicht erfahren in den Medien. Das will dieser Reporter bei der Zeitung Die Zeit sagen. Und wir müssen sagen, der könnte recht haben. Die Könige würden alles dafür geben, um menschliche, ihre Strukturen voranzutreiben. Gottes Strukturen sind dabei oft hinderlich. Die stören, da muss man beraten, damit sie umgehen werden können. Wir leben in einer Zeit, wo Menschen sich einbilden, alles im Griff zu haben. Kennt ihr Agenturen, vor kurzem wieder veröffentlicht, wer der einflussreichste Mensch auf der Erde ist? Ja, kennt ihr diese wichtigen Meldungen? Zurzeit ist es Putin, ja? Aber die sind ganz wichtig. Also wenn man dahin kommt, dann hat man was erreicht. Das ist ein Wettrennen nach Macht. Es reicht nicht, nebeneinander zu existieren. Man möchte größer sein, ja? Alle spüren, dass sie es nur gemeinsam schaffen können. Wenn aber gemeinsam, dann muss jemand anleiten. Und wir merken, wo es hingehen soll, oder? Aber wir sind noch nicht da. Und dieser Psalm sagt es auch. Gott sagt, ich habe einen König, aber der ist noch nicht mit dem Zepter unterwegs. Gott hat bereits eine Antwort darauf und der Sieg ist ausgemacht. Gott sitzt dabei auf dem Thron, auch wenn wir aus unserer Warte das oft nicht sehen. Das Zepter ist bei dem Sohn Gottes. Er ist noch nicht in Aktion. Die Töpfe werden auch noch nicht zerschlagen und nicht zerschmettert. Der Fürst dieser Welt versammelt deswegen auch die Völker, weil seine Zeit knapp ist. Deswegen überschlagen sich die Ereignisse. Die Zeit ist knapp für ihn. Aber der Sieg ist klar. Die meisten Kämpfe oder alle sind ja so. Erstmal muss ein Kampf ausgetragen werden, damit am Ende klar ist, wer gewonnen hat, oder? Es gibt den einzigen Kampf in der Geschichte der Menschen und wird es auch nur geben, wo das Ende schon klar ist. Und das ist der Sieg, der ausgetragen wird von dem Gesalbten, von Jesus. Wir leben also in der Zeit, wo es noch nicht zu spät ist. Du bist vielleicht nicht König, auch nicht mal ein Minister, aber du verlässt dich zu sehr vielleicht auf irgendjemanden, auf irgendeinen König. Erwartest du vielleicht von den Politikern, dass sie was unternehmen und was Verbesserung bringt? Geschicke der Welt verändert? Hast du für dich vielleicht sogar die Könige in gute und schlechte einsortiert? Kann sein. Also diese Präsidenten sind schlimm, diese sind gut. Das ist übrigens auch nicht ganz so ungefährlich. Spätestens jetzt sollte man wissen, wie dieser König endet, wenn er dem Sohn Gottes nicht die Füße küssen wird. Ob jetzt in deinen Augen gut oder schlecht ist, verlass dich nicht auf ihn. Wohl allen, die auf ihn vertrauen. Und das, mit diesem Vers wollen wir dann auch abschließen. Eine Warnung und eine Verheißung zugleich. Hört ihr deine Warnung raus? In diesem Vers kommt auf die Betonung an. Ich lese mal so. Wohl allen, die auf den Herrn vertrauen. Was hört man daraus? Wohl allen? Allen Menschen? Nein, nur denjenigen, die auf den Herrn vertrauen. Das ist eine Warnung. Aber auch die Verheißung, da würde ich einfach anders betonen. Wohl allen, die auf den Herrn vertrauen. Also diejenigen, die auf den Herrn vertrauen, ihr habt's gut. Derjenige, der über die Machenschaften der Großen nur lachen kann, ist derjenige, der dich dabei in der Hand hält und nicht diesen Großen überlässt. Damit würde ich auch gerne diesen Psalm abschließen. Und sollen wir zusammen beten oder wird nachher gebetet? Ne? Dankeschön.